Wir danken dir für dein Wort, das du sendest. Und ich bitte dich, Herr, dass du mich leitest in dem, was ich sage, Herr, dass du mich führst und dass du uns allen ja wirklich im Herzen offenbarst, was du ja heute sprechen willst, Herr, dass wir dein Wort wirklich empfangen dürfen, es verstehen dürfen, dass wir aktiviert werden, dass wir ermutigt werden und dass wir ja wirklich heute auch hier ganz neu auftanken dürfen durch deine Verheißungen. Amen. Bekanntermaßen haben Worte Macht. Das ist uns bewusst. Deswegen reden wir auch immer wieder, über Worte, darüber, dass Worte Macht haben. Und ich selber hatte vor ein paar Monaten darüber auch mal gesprochen. Die Predigt hieß, was versetzt Berge? Ich glaube, so in der Richtung war das Thema. Und da hatte ich auch darüber gesprochen, okay, dass das, was wir aussprechen, macht einen Unterschied, ob wir Gutes sprechen oder eben nicht Gutes sprechen würden. Und da hatten wir auch einen Vers angeschaut, falls ihr euch den nicht mehr im Gedächtnis hattet. Ich wusste auch erst in der Vorbereitung, dass ich da den schon mal benutzt habe kürzlich. Und ein Vers war Sprüche 12, Vers 18. Da heißt es, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, der sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Und wir hatten an diesem Vers eben auch angeschaut, okay, Worte, die, also schlechte Worte können verletzen oder hier heißt es einfach auch unvorsichtig damit herauszufahren, also unüberlegte Worte sind tendenziell auch verletzend. Aber umso besser, dass die Zunge der Weisen, also gute Worte, können auch Heilung bringen. Und ich habe diese Woche wieder erleben dürfen oder eher erleben müssen, wie Worte doch, wie uns ein Wort, wie es hier heißt, wie so ein Schwert auch treffen kann, sage ich mal. Und wer die Geschichte, die ich jetzt gleich anfange zu erzählen, wer die schon kennt, manchmal kommen diese Geschichten und ich erzähle die wo und dann wissen die Leute schon Bescheid. Bitte nicht spoilern, also nicht verraten, wie das Ganze ausgeht. Und zwar war ich am Mittwoch war ich bei der Ausbildereignungsprüfung. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen hatte ich schon die schriftliche Prüfung da abgelegt und jetzt war halt diesmal die praktische Prüfung dran. Also für mich war es eher so wie eine Theaterprüfung, weil das ist inzwischen so, du gehst mit einem Auszubildenden, den du selber mitbringst, gehst du da zur Prüfung und zeigst vor der Prüfung, wie du ihm was beibringst, was ja eigentlich komplett bescheuert ist, weil du ja im Vorfeld mit denen ja schon kennst, du bringst es ihnen im Vorfeld bei und du, also wir haben ein Theaterstück einstudiert und es war eigentlich, ne, aber selbst der Dozent im Kurs hat gesagt, übt es vorher einfach und dann funktioniert es. Ob man daran jetzt sieht, dass ich ausbilden kann, also man sieht mein Theatertalent, aber egal. Okay, und jedenfalls hatte ich diese Prüfung und ich wusste noch bei dieser Kammer, das sind ja so Kammern, wo man das macht, also eigentlich sollten die ganze Zeit am Beten sein, weil man kann ja zur Kammer gehen zum Beten. Ja. Genau, aber egal, die waren nicht am Beten, aber anderes Thema. Ich kannte die ja schon so ein bisschen, diese Kammer, von meiner Prüfung nach der Ausbildung, also um den Beruf überhaupt zu erlernen. Und ich weiß noch, damals war das nicht so gut, als ich mich hingestellt hatte und mich mehr oder weniger vorgestellt hatte als ein Prediger. Da weiß ich noch, hatte ich nicht so einen guten Eindruck beim Prüfer dann hinterlassen. Und die Prüfung lief damals auch nicht so gut, aber bestanden hatte ich damals trotzdem. Und das wusste ich noch im Hinterkopf, okay, da vielleicht beim Smalltalk nicht gleich die ganze Lebensgeschichte erzählen. Aber trotzdem wollte ich ja schon immerhin andeuten, ey Leute, ich bin hier mit dem Herrn unterwegs. Und da habe ich das in meiner Ausbilderprüfung einfach so angestellt. Ich durfte das Thema ja selber wählen. Und dann habe ich meinem Azubi beigebracht, wie man neue Kundenkontakte bei uns im System anlegt. Also auch keine geistliche Tätigkeit. Aber die Kundenkontakte, die wir angelegt haben, das sind keine echten Kunden von uns. Könnt ihr euch vermutlich denken. Das waren Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther. So, um einfach ein bisschen eine Vorahnung zu geben. Leute, also ihr wisst, womit ich mich beschäftige und so. Ne? Also, und ist ja nichts Verwerfliches da dran, sind ganz normale deutsche Namen so, also ja. Und Dann war es so, dass ich dann nach der Prüfung, da musste ja immer rausgehen und dann besprechen die sich und überlegen. Und als ich dann wieder reingekommen bin, da habe ich dann schon auf dem Tisch diesen Zettel gesehen, wo es im Endeffekt einfach zwei Kästchen gibt, mit bestanden oder nicht bestanden halt. Und als ich schon hingelaufen bin, habe ich gemerkt, boah, ich glaube, das Kreuzchen, was die gesetzt haben, ist relativ weit unten. Und als ich mich dann hingesetzt habe, habe ich tatsächlich gesehen, dass ich die Prüfung, da stand dran, der Teilnehmer hat die Prüfung nicht bestanden. Also, und das hat mich voll verwundert, weil ich meine, es ist jetzt vielleicht keine 1,0 gewesen, aber also eine gute 2 hätte ich sogar gesagt. Also war ja ein gutes Theaterstück. Und das habe ich nicht verstanden in dem Moment. Und da bin ich ganz ehrlich mit euch, da war ich auch dann einen Moment lang nicht mehr vollkommen wohlgemut. Also bin ich ganz ehrlich, als ich diesen Zettel gesehen habe, hat die Prüfung nicht bestanden. Und innerlich lief dann schon der Film ab, wie ich wieder nach Ulm fahre, wieder einen Parkplatz suche und das alles nochmal machen muss. Also das hat mich einfach negativ berührt, sage ich mal. Worte haben Macht, ja. In dem Fall war es sogar eigentlich nur ein Kreuzchen. Aber es soll heute nicht in erster Linie gehen um die Worte von Menschen, sondern um was viel Mächtigeres, um Worte Gottes. Und auch darum, wie es Macht hat, wenn wir Gottes Wort erzählen, wenn wir Gottes Wort verkündigen. Und es wird, einen gewissen Teil wird es heute auch recht theologisch. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ja? Sonst im Nachgang gerne nochmal nachfragen, wenn ihr was wohl nicht mitgekommen seid, was nicht verstanden habt. Und wir fangen mal an mit einer wichtigen Aussage über das Wort Gottes. Und die ist, glaube ich, den meisten auch nicht unbekannt. Hebräer 4, Vers 12. Da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. An einer anderen bekannten Stelle wird das Wort Gottes wieder als Schwert beschrieben, in Epheser 6, bei der Waffenrüstung, die uns auch bekannt ist. Deswegen gehe ich nicht die ganze Waffenrüstung durch. Aber ich lese mal Epheser 6, ab Vers 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wir sollen also das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, ergreifen. Mir ist erst beim Lesen wieder aufgefallen, was ich interessant finde. Wir haben ja beispielsweise auch den Schild des Glaubens. Und es wird aber nicht beschrieben, dass der Schild des Glaubens uns schützt vor einem vermeintlichen Schwert des Feindes, sondern interessanterweise tut der Feind in dieser Beschreibung nur mit Pfeilen schießen, was mir irgendwie zeigt, dass er gar nicht so richtig an uns herankommt. Also auch ein interessanter Gedanke, wenn wir das mal so vergleichen, kann man sich auch nochmal reinlesen, mal drüber nachsinnen. Aber auf jeden Fall heißt es, hey, wir sollen das Schwert des Geistes ergreifen, welches das Wort Gottes ist. Und da habe ich mir überlegt, ja okay, was passiert, wenn ich mit einem Schwert hantiere, wenn ich ein Schwert verwende? Und da gucken wir uns jetzt erstmal an, was passiert mit einem physischen, menschlichen Schwert, sage ich mal. Ein normales Schwert, was ich jetzt nicht dabei habe, weil ich keins habe, aber mein Bruder hat zum Beispiel eins, der ist so Ritterfan, aber mit einem normalen Schwert kannst du eigentlich nichts anderes machen, außer Zerstörung anrichten. So, also du kannst mit einem Schwert, klar, man kann es auch zu Flugscharen, kann man ein Schwert umfunktionieren, steht dreimal in der Bibel tatsächlich recht oft, aber der normale Gebrauch von einem Schwert ist eigentlich schon für Kampf, Zerstörung, Tod, Verteidigung auch, aber natürlich läuft es am Ende, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ich werde es jetzt nicht an die Wand malen. Aber auf jeden Fall, dieses Schwert als Waffe, was Menschen gebrauchen, es bringt Zerstörung. Und auch wenn wir sagen, das Schwert im übertragenen Sinne, was wir am Anfang gelesen haben, die Worte von Menschen können auch wie ein Schwert sein, haben wir ja gesagt. Also wer unvorsichtig mit Worten herausfährt, weil das sticht wie ein Schwert. Ja, also auch diese schlimmen Worte, die sind auch verletzend im Endeffekt. In Psalm 55, da beschreibt David, wie der Mund seines Feindes ist wie so ein Schwert, was gegen ihn kämpft. Oder sein Sohn Salomo spricht in Sprüche 5 von der fremden Frau, die wie ein zweischneidiges Schwert ist, was auch im Endeffekt verletzt und tötet. Allesamt diese menschlichen Schwerter, ob es jetzt wirklich physische Waffen sind oder im übertragenen Sinne Schwerter sind, richten eigentlich Zerstörung an und ja, richten im Endeffekt Zerstörung an. Was erstmal gut ist, auch wenn teilweise hier auch ein zweischneidiges Schwert beschrieben wurde wie in Sprüche 5, das Wort Gottes hingegen, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das ist schon mal gut, dass wir sehen, egal welche Schwerter es vielleicht sonst noch so gibt, im physischen oder im geistlichen, Gottes Wort, das ist immer schärfer, das ist immer stärker. Und jetzt ist aber trotzdem die Frage, wenn diese Schwerter, die Menschen so gebrauchen in der Welt, wenn die Zerstörung anrichten, wie ist es dann mit dem Wort Gottes, was unser Schwert ist? Ob das auch Zerstörung anrichtet? Und zu einem gewissen Teil muss ich da sagen, ja, wenn es um die Werke des Feindes geht. Die Werke des Feindes, die zerstören wir. Amen? Sind wir dabei? Gut, wir kämpfen auf der gleichen Seite, das ist gut. Die Werke des Feindes zerstören wir, ja. Wenn ich jetzt aber das Wort Gottes verwende gegenüber Menschen, kann sein, ich kämpfe gegen einen Dämon in den Menschen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn ich im Gespräch bin mit Menschen, dann gebrauche ich das Wort Gottes nicht gegen einen Menschen. Also wir beten ja nicht, lass Feuer vom Himmel fallen und sie verzehren. Wir wissen ja, welches Geistes Kinder wir sind. Ihr kennt die Stelle. Also wir benutzen da das Wort Gottes für gute Dinge, um die Menschen im Guten zu berühren. Und ich finde es aber interessant, wenn wir gerade im Neuen Testament lesen, in der Apostelgeschichte, da gibt es immer wieder so eine Formulierung, die sich wiederholt und die fängt an, oder ich habe sie das erste Mal jetzt gesehen, bei der Pfingstpredigt von Petrus. In Apostelgeschichte 2, ab Vers 36, lese ich mal. Da predigt Petrus: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Und jetzt kommt's. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir nun tun? Und dann kommt da eine gute Erweckung dabei raus. Und ich finde diese Formulierung, ihnen ging's durchs Herz, sehr interessant. In manchen Übersetzungen steht, es drang ihnen durchs Herz. In der Mengenübersetzung heißt es, dass es ging ihnen wie ein Stich durchs Herz. Und dann war ich mal so unterwegs und habe in der Studienbibel nachgeguckt, also der hat so einen Sprachschlüssel mit dabei, was da eigentlich im Griechischen steht. Und im Griechischen ist da das Wort, falls ich es falsch ausspreche, ich habe einen gewissen deutschen Akzent, ja, deswegen, da ist das Wort katanysomai. Katanysomai. Also ich merke mir das immer, mit dem, das hat zwar damit nichts zu tun, aber mit dem Wort Katana, wer ein Katana kennt, ist ein Schwert, hat damit nichts zu tun, aber das ist für mich die Eselsbrücke. Und dieses Wort Katanysomai bedeutet tatsächlich durchbohren oder durchstechen und wird im Neuen Testament, wo es vorkommt, im übertragenen Sinne eben verwendet, für dass es die Leute heftig bewegt oder völlig trifft innerlich. Und laut meinem Sprachschlüssel ist dieses Wort auch nur in Apostelgeschichte 2,37 kommt es vor. Und das ist interessant, das Wort Gottes, es hat sie also hier in einer gewissen Form durchdrungen, wie so ein Schwert, aber nicht verletzend in dem Sinne, sondern eben so, dass sie innerlich berührt sind, bewegt sind. Und in diesem Fall hat es dazu geführt, dass sie haben die Wahrheit des Evangeliums erkannt, waren berührt, innerlich bewegt und haben sich dann sogar für den Herrn entschieden, was natürlich der beste Fall ist. Es gibt dann auch noch andere Stellen, gerade in der Apostelgeschichte, ich bin jetzt noch nicht das ganze Neue Testament durchgegangen, wo es vielleicht noch Stellen gibt, aber noch andere Stellen in der Apostelgeschichte, wo es diese Formulierung gibt, da drang es ihnen durchs Herz. Und da sind dann interessanterweise andere griechische Worte dahinter. Zum Beispiel, Entschuldigung nochmal für die Aussprache, diaprio. Diaprio, da sind dann aber auch noch so Pünktchen und so oben und unten, deswegen spreche ich es vermutlich ganz falsch aus. Aber okay, das kommt beispielsweise vor, Apostelgeschichte 5,33, nachdem die Apostel vor dem Hohen Rat Zeugnis geben. Und da heißt es danach, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Hat hier also zu was anderem geführt. In Apostelgeschichte 7,54, nach der Predigt von Stephanus, ähnlich, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihnen. Und auch hier ist das Wort, bedeutet im Endeffekt, da heißt es nicht durchbohren, sondern da heißt es zersägen oder durchsägen, auch im übertragenen Sinne dann, also dass es Menschen trifft im Herzen. Und auch hier, die Menschen, die die Predigt gehört haben, die wurden deswegen, das hat sie nicht wirklich angegriffen oder so, aber es hat sie berührt im Herzen. Und bei manchen, wie vorhin bei der ersten Begebenheit, bei manchen trifft das Wort der Predigt ins Herz und sie bekehren sich dementsprechend, kehren um und gehen in dieses Leben mit Jesus ein. Und bei manchen stößt es aber auch auf Widerstand und sie kehren sich ab und in diesen Fällen sogar möchten das dann unterbinden und so weiter. Nicht verwunderlich, wenn wir an anderen Stellen in der Bibel im Neuen Testament lesen, 2. Korinther 2, Abvers 14, da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Denn einen Geruch des Todes zum Tode, den anderen einen Geruch des Lebens zum Leben. Und so werden wir mit dem Wort Gottes überall riechen, sage ich mal. Und manche werden es annehmen, manche werden sich bekehren, manche nicht. Und es tut mich aber nicht entmutigen, wenn ich weiß, okay, jemand kann eventuell, da kann ich auf Widerstand stoßen, sondern ich sage das immer so, es ist wie wenn ich mit einem Spaten mal einen Acker bearbeiten will, dann kann es auch manchmal sein, dass ich auf einen Widerstand stoße, aber das bedeutet ja im Endeffekt, dass die Person, ja, dass ich sie berühre durch das, was ich sage. Also ich meine, wenn ich jetzt mit einer Person einfach spreche über alltägliche Dinge, wie das Wetter ist oder so, dann stoße ich nicht auf Widerstand. Das berührt sie auch nicht irgendwo. Aber wenn ich das Wort Gottes teile und ich auf Widerstand stoße, merke ich, okay, die Person merkt da im Herzen, dass es hier, also da geht es um was. Und deswegen ist es auch umkämpft. Und wir danken dem Herrn, dass er uns durch den Heiligen Geist befähigt und Weisheit gibt, auf allen möglichen Formen von Herzensböden das Wort Gottes zu säen. Und ja, manche Böden, wir kennen die Stellen, manche Böden sind leichter zu besäen, da sprießt es dann richtig raus und manche nehmen das Wort Gottes nicht so freudig auf. Aber unser Job, unser Privileg auch, ist das Wort säen zu dürfen. Und ich fand es so gut, als heißt der Alex Leppert in Bad Salzburg? Ja, Alex Leppert. Der hat das mal so erklärt mit dem Wort Gottes säen, wie man Weizenkörner sät. Da hat er erklärt, man nimmt ja eigentlich nicht sein Weizensäckchen und nimmt dann ein Korn. Dann läuft man irgendwie auf dem Feld umher und dann, wenn man einen ganz guten Platz gefunden hat, wo man sagt, da ist ziemlich wahrscheinlich, dass da aufgeht, dann tut man das eine Korn dort dann eben säen und dann ein paar Tage später, dann guckt man nochmal ein Korn und sucht wieder, ob es irgendwo einen Platz gibt, wo es vielleicht passt, sondern man geht ja hin, macht die Hand voll und ich habe schon überlegt, ob ich ein paar Körner mitbringe, aber ja, das wäre fürs Putzteam einfach nicht wertschätzend gewesen. Aber ihr versteht, was ich meine. So, also wir streuen das Wort Gottes aus und natürlich wird es so sein, dass es an bestimmten Stellen fällt es auf den Weg und so weiter, also wird es nicht aufgehen. Aber das Gedeihen vom Wort Gottes, das liegt ja auch nicht in unserer Hand, aber das Säen durchaus schon. In Prediger 11,6 heißt es über das Säen: Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird. Sicherlich geht es in dem Kontext, dem Salomo, darum, dass wir am besten der Arbeit nachgehen und nicht faul rumsitzen. Das ist, denke ich, so der vordergründige Tipp. Aber ich sehe das auch auf das Säen vom Wort Gottes. Hey, eigentlich von morgens bis abends, dass wir es säen, weil wir wissen nicht, wo es aufgeht. Ob in diesem Menschen, ob in jenem Menschen, hey, oder vielleicht auch in beiden. Und dass wir deswegen nicht aufhören, Zeugnisse zu erzählen, nicht aufhören, den Menschen die frohe Botschaft ja weiterzuerzählen. Und auch für uns unter Gläubigen, für uns mit unseren Geschwistern, passiert etwas, wenn wir das Wort Gottes aussprechen oder auch wenn wir Zeugnisse teilen, wenn wir geistliche Wahrheiten uns darüber austauschen. Wir machen das ja auch nicht ohne Grund, dass wir hier auch immer diese Dankbarkeitszeugnisrunde haben. Und da habe ich auch ganz neu wieder ja, jetzt erleben dürfen vor 3 Wochen, was es für einen Unterschied macht, über diese Dinge, die Gott uns zeigt, darüber zu sprechen, das mit anderen zu teilen, das auszusprechen, auch ganz konkret. Und mal eine Frage, die Predigt ist nämlich jetzt erst 3 Wochen her und da möchte ich mal wissen, ob das der ein oder andere noch weiß. Vor 3 Wochen habe ich gepredigt über ein Thema. Weiß da noch jemand, über welches Thema ich das letzte Mal gepredigt hatte? Richtig, das war mit der Maus. Das ist schon mal sehr gut, das war sozusagen die Predigt mit der Maus. Aber jedenfalls ging es nicht nur um die Maus. Aber das ist oft so, deswegen benutzt man ja die Bilder, damit man sich daran erinnern kann. Mitbewohner, sehr gut, das ist schon heißer. Darum ging es auch. Es wird schon geflüstert. Also ich kann es sonst auch auflösen, es ist auch nicht wichtig, dass ihr die Themen alle wisst. Nämlich gerade wegen den Mitbewohnern, es ging im Endeffekt um das Thema Einheit ging es. Also mit anderen Christen in Einheit zu leben. Deswegen die Geschichte mit meinem Mitbewohner an der Stelle und die Maus halt ja, als Illustration. Und ich hatte ganz konkret auch eine Geschichte erzählt, wo ich beim Ausbilder-Vorbereitungskurs in Kontakt kam mit einem Katholiken. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Manche, ja. Und dann habe ich das hier erzählt. Hey, ich habe gemerkt, also spätestens als mal Klaus Kastner da war und gesagt hat, hey, da musst du aufpassen, wie du über andere Christen sprichst und über andere Lehren. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, es ist gut, auch beispielsweise mit einem katholischen Bruder Gemeinschaft zu haben. Und das habe ich hier erzählt, auch mit dem Wort Gottes, logischerweise belegt, ne, das Johannes 17 und so, die Stellen gesagt. Aber ich habe in dem Moment gar nicht dran gedacht, ja, was das geistlich freisetzt, wenn du sowas teilst, wenn du über sowas sprichst. Und das war wirklich sehr interessant. Kurz nach dem Gottesdienst, also 2 Stunden nach dem Gottesdienst, gucke ich auf meine E-Mails. Ich weiß nicht, was ihr 2 Stunden nach dem Gottesdienst macht, aber ja. Gucke ich auf meine E-Mails und ich habe eine neue E-Mail von einem katholischen Freund, nicht von dem aus dem Ausbilderkurs, sondern von jemandem, den du auch kennst. Und der hat mich angefragt, ob ich an einem Abend referieren möchte in einem Kurs von katholischen Firmlingen. Und das war schon sehr interessant, weil ich habe ja Wochen davor nichts von ihm gehört und jetzt auch nicht mehr daran gedacht, dass er vielleicht irgendwann sich mal meldet. Und dann 2 Stunden nach dieser Predigt, 2 Stunden nachdem ich darüber gesprochen habe, nachdem ich das Wort Gottes diesbezüglich ausgesprochen habe, konkret gesagt habe, hey, ich möchte mehr Gemeinschaft mit Katholiken haben, ich habe das erkannt, 2 Stunden später kam diese E-Mail. Und ich sag's euch, gestern war es dann soweit, der große Tag, und ich habe erst gedacht, dass der sich verschrieben hat, als er gesagt hat, 50 Firmlinge. Ich sag, 50 Firmlinge sind ja einiges mehr Leute als bei mir in der Jugend, gell? Aber tatsächlich, 52 Firmlinge waren dann gestern Abend da, eine Handvoll Mitarbeiter, also um die 60 Personen waren wir dann. Und ich durfte über das Thema referieren, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Wow, ich sage euch, das war ein Feuer da, das war richtig stark. Preist den Herrn. Also. Und also natürlich, es hat mir einen Haufen Spaß gemacht gestern, aber ich habe dann auch so realisiert, wow, also genau unmittelbar, nachdem ich eben darüber geredet habe, hat sich diese Tür geöffnet. Ob das vielleicht auch was von der 30, 60, 100-fachen Frucht ist, keine Ahnung, aber es ist sehr interessant, ne, was passiert infolgedessen, dass wir über diese Dinge sprechen. Also lasst uns nicht aufhören, Zeugnis zu geben, lasst uns nicht aufhören, von dem Guten zu erzählen, was der Herr getan hat. So möchte ich ermutigen, das Wort Gottes weiterzugeben. Und wir wissen, Jesus hat auch seine ersten 12 Apostel, hatte bestimmt, dass sie predigen, dass sie verkündigen. Und ganz interessant finde ich die Formulierung in Markus 3, wie er seine Apostel beruft, wie er sie aussendet. In Markus 3, ab Vers 14, da fängt es so an, er bestimmte die 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Und da muss ich auch immer wieder selber mich darauf besinnen, dass das Erste, worum es mal geht, eben ist diese Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Also das Erste, was hier kommt, ist, bei ihm zu sein. Und dann können wir hingehen und verkünden, dass wir uns bei ihm füllen lassen mit dem guten Wort, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben und dann können wir Dinge auch weitergeben, können wir Dinge säen. Und ich habe am Anfang eingeleitet mit einem Beispiel, wie Worte von Menschen mich in dem Fall negativ ja berührt haben. Und ich bin überzeugt, dass das Wort Gottes, was ja so viel kräftiger ist, dass es Menschen, glaube ich, ganz anders berühren kann. Und da hat Gott mir eine ganz interessante Illustration dazu geschenkt diese Woche mit eben dieser, ich habe das Prüfungsergebnis nicht dabei, mit dieser Geschichte am Mittwoch, um das noch als letztes Beispiel zu nennen. Ich bin da ja hingesessen und hatte diesen Zettel vor mir liegen, da steht ja ganz eindeutig drauf, für jedermann sichtbar, hat die Prüfung nicht bestanden. Und im Nachgang habe ich den Herrn gefragt, was diese ganze Geschichte so bedeutet, warum ich das so erlebt habe. Und ich hatte so das Gefühl, im übertragenen Sinne ist bei jedem Menschen auf dieser Welt, der Jesus noch nicht kennt, dieser Zettel ausgefüllt mit, hat die Prüfung nicht bestanden. Im Sinne von, die Prüfung, dass du dieses Leben gut lebst, dass du nicht sündigst, niemand hat es geschafft. Es heißt in Prediger 27, kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und niemals sündigt. Deswegen steht bei jedem erstmal dran, hat die Prüfung nicht bestanden. Und interessant war nämlich, was dann passiert ist, als ich dann da saß, das gelesen habe, nicht bestanden und echt innerlich schon dachte, erstens verstehe ich es nicht, zweitens, was soll das und so und was soll ich besser machen beim nächsten Mal, wusste ich nicht. Und da haben die Prüfer, nicht die drei von der Tankstelle, sondern die drei vom Prüfungsausschuss, die haben dann mich gefragt, und was steht drauf? Ja, habe ich mir gedacht, wollen die mich jetzt nerven oder was? Also habe ich gesagt, ja, nicht bestanden. Und dann gucken die einander an und der einen geht so der Mund auf, dann kommen die vor, gucken nochmal nach, haben sich zutiefst entschuldigt, sie haben aus Versehen das falsche Kreuz gesetzt. Also tatsächlich, deswegen ein legendärer Zettel, den ich jetzt in meiner Hand halten darf. Die haben sich zutiefst entschuldigt, haben dann das hochprofessionell, aber ja, haben das dann einfach übermalt und dann das Kreuz bei hat die Prüfung bestanden gesetzt und dann nochmal daneben unterschrieben. Und also dann war ich wieder wohlgemut, preis den Herrn. Aber also das war echt, also dieser kurze Nervenkitzel, ne, der war das krass. Ja, stimmt. Das kann ich mit denen mitfühlen. Und eben interessanterweise, ich habe dann eben danach den Herrn gefragt, ja, was, warum habe ich das jetzt so und so erlebt? Und da ist jetzt eben dieses Bild, was ich eigentlich ziemlich plastisch hier vor mir habe. Ich habe ja schon angesprochen, jeder Mensch hat eigentlich erstmal diesen Haken bei nicht bestanden. Und in Gottes Fall ist es nicht irgendwie durch ein Versehen oder so, sondern in Gottes Fall ist es dann so, wenn du dich entscheidest für Jesus, für dieses Geschenk von der Vergebung durch Jesus anzunehmen, dann kommt Jesus hin, nimmt dein Zettelchen und liest es und sagt, okay, die Prüfung bestanden. Jesus hat die Prüfung bestanden. Kreuzt dort an und was dein Nichtbestehen angeht, das radiert er aus. Er unterschreibt mit seinem Namen und so wirst du gerettet. Und wenn ich das so plastisch so sehe und mir nochmal vor die Augen male, ich meine, im Endeffekt das Evangelium, was wir alle kennen, da merke ich, hey, das berührt mich viel mehr als irgendein Kreuzchen von der Handelskammer, sondern zu wissen, hey, bei Gott im Himmel, da ist das Kreuz auf der richtigen Seite gesetzt, durch Jesu Gnade. Und das berührt nicht nur uns, nicht nur mich, das wird auch Menschen berühren, denen wir davon erzählen. Und Herr, so danke ich dir für dein Wort, Herr, und im Endeffekt vor allem auch für das Wort vom Kreuz, Herr, dass wir wissen dürfen, wir haben durch dich Rettung, Herr, durch deine Gnade, die du uns erwiesen hast, durch dein stellvertretendes Leiden. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns ganz neuen Gespür dafür gibst, in Gesprächen, im Austausch mit anderen, gerade darauf zu verweisen, was du getan hast, Herr. Dass wir unseren Mund aufmachen und nicht schweigen, sondern dass wir unseren Mund aufmachen, das Wort Gottes wirklich großzügig aussäen in unserem Umfeld und dass wir dann erleben dürfen, wie Menschen einfach von dem Wort Gottes, was so viel Kraft hat, dass sie dadurch davon durchdrungen werden und berührt werden und dass du, Herr, dein Werk tust, dass es auf einen guten Boden fällt und Menschen wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.